Stellt euch einmal vor, ein berühmter Künstler würde ein Bild malen und er würde damit sehr, sehr berühmt werden. Würde überall auf der Welt Tournee machen und alle Menschen wollen dieses berühmte Bild sehen oder mehrere Bilder, die er gemalen hat. Und eines Tages kommt ein Bildhauer, also ein anderer Künstler, zu diesem Maler und sagt, er möchte zu seiner Ehre eine Statue machen, und zwar mitten in seinem Heimatdorf, da wo er geboren wurde. Der Künstler wäre natürlich sofort einverstanden damit, weil wer möchte das nicht so geehrt werden für seine Kunstwerke. Und so macht sich der Bildhauer an die Arbeit. Und er arbeitet wochenlang, meißelt und hämmert in seiner Werkstatt, hinter verschlossenen Türen. Weil der Bildhauer ist mit dem Maler übereingekommen, dass er gesagt hat, ich werde dir das Bild erst zeigen, wenn es enthüllt wird, bei der Eröffnungsfeier, sozusagen, bei dem Festival, das wir veranstalten werden zu deiner Ehre in deinem Dorf. Und so hämmert er und arbeitet er Wochen, Monate. Und schließlich kommt es zu dieser Zeremonie, zu diesem Fest, zu diesem Dorffest und der Künstler ist da und wisst, wie das geht bei so Dorffesten, es ist Musik und Die ganzen Leute sind da und dann kommt es zur Enthüllung von diesem Kunstwerk. Der Vorhang fällt, das Kunstwerk wird enthüllt, aber siehe da, zum Erstaunen aller Menschen. Da ist nicht ein Bild oder eine Statue des Künstlers, sondern es ist einfach sein Pinsel und seine Palette. Wer würde denn so etwas machen? Wenn man einen Künstler ehren will, dann ehrt man doch nicht seine Werkzeuge, sondern man ehrt doch den Künstler selbst. Man macht doch ein Bild von dem Künstler selbst. Wer würde denn sowas tun? Nun, wir Christen tun das auch, dass wir das Werkzeug mehr ehren als den Künstler. Oder dass wir die Schöpfung mehr ehren als den Schöpfer. Dass wir die Schöpfung oder die Menschen mehr fürchten als den Schöpfer. Es kann uns auch passieren. Wenn wir in unserer Gemeinde bestimmte Redner oder Prediger auf ein Podest stellen oder Menschen ehren, Menschen bevorzugen, egal wie das aussieht, wir ehren dann den Pinsel anstatt den Künstler. Nun, die Christen in Korinth taten leider genau das. Sie hebten Menschen aufs Podest, zählten sich zu einer bestimmten Partei, bildeten Parteiungen innerhalb der Gemeinde. Oh, ich gehöre zu Paulus. Weil Paulus war ja schließlich der Gründer dieser Gemeinde und so ist er sicherlich der wichtigste Philosophe, dem wir nachfolgen sollen. Und ihr müsst verstehen, die damalige Kultur war so angelegt, dass die Jünger oder die Leute bestimmten Philosophen nachfolgen, bestimmten Lieblingslehrern, die sie hatten. So wie es manchmal in unserer heutigen Christenheit auch der Fall ist, ich höre mir nur Predigten von John Piper an, sonst von keinem. Oder ich höre nur John MacArthur, sonst niemanden. Ja, das kann auch uns geschehen. Das ist ganz aktuell, dieses Thema. Und so war es damals auch. Und die anderen sagen aber so, nein, Moment mal. Apollos, er ist der viel redegewandtere Typ. Er hat uns viele Einsichten gegeben, die Paulus uns nicht gegeben hat. Und so gab es Streitereien, wer jetzt dem besseren Philosophen folgte und Paulus muss zur Einheit ermahnen. Wir haben das gesehen in Kapitel 1, Vers 10, wie er sie herausfordert im Korintherbrief, doch Einheit zu haben untereinander. Warum? Weil es nicht mehrere verschiedene Evangelien gibt. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur eine Erlösung. Und Jesu Tod am Kreuz und die Vergebung unserer Sünden sollte uns demütig machen. Und nicht so, dass wir anfangen uns zu brüsten, irgendwelcher Menschen zu rühmen und sagen, ich gehöre zu dem, Paulus hat mich getauft, das ist wunderbar. Nein, es sollte uns demütigen, es sollte uns einigen. Wir sollten nicht anfangen zu streiten, sondern wir sollten eine Einheit haben, weil wir verstehen, dass wir alle nur durch Jesus alleine gerettet sind. Und der Dienst der Gemeinde ist nicht von menschlichen Errungenschaften abhängig. Und deshalb war es total falsch, die Diener, die Arbeiter auf ein solch hohes Podest zu stellen, wie das die Korinther taten. Und deshalb nennt sie Paulus im Kapitel 3 fleischlich, weil sie streiten wie kleine Kinder Oh, ich bin der Bessere, nee, ich habe den Besseren, nee, ich habe den Besseren. So geht das hin und her. Sie geben Menschen mehr Ehre als Gott. Nun, nicht, dass diese Menschen gar keine Bedeutung haben. So ist es nicht. Sie waren ja da, um ihnen zu dienen. Sie hatten ja unter ihnen gearbeitet. Sie hatten sie ja belehrt. Aber die Korinther verstanden nicht, wem die Ehre zusteht. Sie verstanden nicht, wer der Meister ist. Die Korinther stritten, wer von ihnen sich den besseren, dem wichtigeren Philosophen angeschlossen hatte. Ich gehöre zu Paulus, nein, ich gehöre zu Apollos und so weiter und so fort. Und Paulus muss ihr falsches Denken korrigieren. Ihr falsches Denken letztlich über den christlichen Dienst. Das ist ein falsches Denken. Es ist ein menschzentriertes Denken über den christlichen Dienst. Der christliche Dienst ist kein Wettkampf unter Philosophen, so wie das in Athen der Fall war, das nicht allzu weit weg ist von Korinth, wo die Philosophen unter sich sogar Rhetorik-Wettkämpfe hatten, so wie die Olympischen Spiele im Sport, hatten die Redner-Wettkämpfe sozusagen. Und Paulus sagt, nein, ihr habt das völlig falsch verstanden. Darum geht es überhaupt nicht im christlichen Dienst oder bei uns. Wir sind nicht als große Redner in die Stadt gekommen und dass ihr uns jetzt verehrt, sondern ihr sollt Christus nachfolgen. Wir spielen zwar eine Rolle, aber eine untergeordnete. Wir sind alles Diener. Und da sind wir letztes Mal stehen geblieben im 1. Korintherbrief Kapitel 3. Die Verse 5 bis 9. Paulus muss deutlich machen, wir sind nur die Werkzeuge. Wir sind nur Diener. Wir sind nur Werkzeuge in der Hand des Meisters. Ehrt nicht uns, sondern ehrt ihn. Ihm gehört alle Ehre. Und da haben wir letztes Mal angefangen, diesen Text zu betrachten. Und ich möchte ihn jetzt nochmal gemeinsam lesen. 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Hier heißt es, in der Schlachterübersetzung heißt es, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Aber besser müsste man hier sagen, was ist Apollos, also Apollos zuerst, und was Paulus? Diener. Also was sind sie anderes als Diener, steht da nur. Durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Mühe. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wir haben letztes Mal hier angefangen, uns 3 Fragen zu stellen. Wir kommen heute zu dieser dritten Frage, zu der letzten Frage. Wir haben uns die Fragen gestellt im christlichen Dienst, was können wir nicht tun, was können wir tun und die dritte wäre dann noch, welche Einstellung sollten wir dabei haben. Das sind nämlich die Dinge, die Paulus jetzt hier oder die sozusagen an die Oberfläche kommen in dieser ganzen Debatte, was Paulus den Korinthern ans Herz legen möchte, ist ihnen zu zeigen, was seine Einstellung war, als er nach Korinth kam. Was verehrt ihr uns hier? Wir sind nur Diener, was soll denn das? Wir sind nur Werkzeuge in der Hand Gottes, lasst uns in Ruhe. Hört euch auf zu streiten über uns. Ich will nicht die Ursache eures Streites sein, sondern ihr sollt Gott die Ehre geben. Also was können wir nicht tun? Das war die erste Frage, die wir letztes Mal angefangen haben. Ich hoffe, ich könnte euch noch erinnern, das ist ein paar Wochen her schon. Die Antwort ist ganz einfach. Wir können nicht das Wachstum bewirken. Das haben wir gesehen hier in diesem Text. Dass Gott derjenige ist, der das Gedeihen gibt, wirklich das Wachstum. Und dass der wachsen lassende Gott derjenige ist, der zählt und nicht der Pflanzende oder der Begießende. Wir haben das letztes Mal angeschaut, wir haben uns einen Überblick verschafft über die Apostelgeschichte und wir haben immer wieder gesehen, wie in der Apostelgeschichte das betont wird. Menschen wurden hinzugetan, sie wurden hinzugefügt und sie wurden erbaut. Das Wort Gottes breitete sich aus. Es ist der Heilige Geist, der wirkt in den Menschen. Es ist Gott selbst, der seine Gemeinde baut. Er fügt hinzu, nicht wir. Es ist nicht unsere Arbeit, das Wachstum zu bewirken, sei das geistlich oder zahlenmäßig. Wir haben darauf keinen Einfluss. Wir sind nur Diener. Gott schenkt das Wachstum. Er ist die treibende Kraft hinter allem. Und deshalb gebührt ihm allein die Ehre. Das beantwortet also die erste Frage, was wir nicht tun können. Geistlich wie auch zahlenmäßig können wir kein Wachstum bewirken, was immer wir tun, mit wem immer ihr arbeitet, mit wem immer ihr Jüngerschaft macht. Ihr seid nicht diejenigen, die diese Menschen auf die geistliche Streckbank setzen und sie wachsen lassen. Das können wir nicht tun. Das ist der Geist Gottes, der das tut. Nun heißt es, wir haben nichts zu tun. Ja, wir müssen einfach nur die Bibel aufschlagen, ein paar Verse an den Kopf knallen und beten, dass der Heilige Geist... Nee, so ist es nicht. Wir haben was zu tun. Und das haben wir letztes Mal auch gesehen. Wir können was tun. Wir können pflanzen und begießen. Weil das ist nämlich genau das, was Paulus getan hat und Apollos auch. Wir werden uns heute noch ein bisschen mehr im Detail anschauen, was das genau bedeutet im Kontext des Paulus und des Apollos, was Paulus hier meint. Aber wir haben gesehen, dass Pflanzen und Begießen die Form, die Tätigkeit ist, zum Beispiel zu lehren, zu beten, zu erbauen, zu helfen, zu lieben. Die Arbeiter auf dem Feld müssen auch etwas tun. Die Saat geht nicht einfach von alleine auf. Ich muss trotzdem raus aufs Feld und den Samen streuen, sonst wächst da nichts. Ich muss auch da hingehen und wieder Wasser geben, sonst wird das Zeug austrocknen. Ja, das ist wie bei mir. Ich meine, wer mich kennt, ich habe keinen grünen Daumen, überhaupt nichts. Bei mir ist immer alles abgestorben im Gartenbau. Das war so vor 15 Jahren oder 20 Jahren, als ich das letzte Mal irgendwie mal im Garten war. Ich bin überhaupt kein Gartenmensch. Ja, es ist besser, ich rühre das nicht an. Aber ich weiß eines, wenn ich nicht regelmäßig gewässert habe und daran liegt, das habe ich eben nicht getan, deshalb ist alles abgestorben. Auch unsere Zimmerpflanzen zu Hause sterben immer ab, weil ich nicht gieße. Ja, und deshalb haben wir Kunststoffpflanzen. Ja, das ist das Einfachste für mich. Aber der Punkt ist, von nichts kommt nichts. Okay? Von nichts kommt nichts. Wir müssen was tun. Es ist nicht so, dass weil Gott das Wachstum wirkt, dass wir einfach nichts zu tun haben als christliche Arbeiter, als Diener. Wir haben auch gesehen im Neuen Testament, also wenn wir das ganze Neue Testament anschauen, uns einen Überblick verschaffen, dass die Aktivitäten, die uns in der Apostelgeschichte geschildert werden, zu Aufforderungen werden in den Briefen. Also was getan wird in der Apostelgeschichte, es wird verkündigt, es wird gepredigt, die helfen sich und die brechen zusammen das Brot, die machen all diese Dinge, das wird dann in den Briefen zu Aufforderungen. Tut das! Und die Resultate, dass eben Menschen hinzugefügt werden, werden in den neutestamentlichen Briefen zu Zielen. Es ist das Ziel, dass wir Menschen erreichen. Wir haben einen Auftrag. Es ist also nicht so, dass wir nichts zu tun haben. Und dies geschieht durch zwei Dinge. Durch Evangelisation und Zurüstung. Einerseits Evangelisation, wir gehen nach draußen und erreichen die Menschen, verkündigen das Evangelium. Und auch nach drinnen wirken wir, indem wir einander belehren, einander helfen, einander trösten, einander ermutigen, diese ganzen Einanderaufforderungen, immer aufgrund des Wortes Gottes. Und genau das ist das, was Jesus geboten hat, wir sollen verkündigen und zu Jünger machen. Aber nun kommt eine dritte ganz entscheidende Frage und wir werden uns damit auch noch länger beschäftigen, weil wir dann nämlich auch ins sogenannte Preisgericht, wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 3, was beurteilt wird, wenn wir eines Tages vor dem Herrn stehen. Wir werden dann nicht in ein Gericht kommen, wo über unsere Sünde gerichtet wird. Das hat Jesus bereits bezahlt. Aber es werden andere Dinge, werden da zum Vorschein kommen und werden beurteilt werden. Es geht um die Einstellung, um die Motive. Warum tue ich, was ich tue? Es ist also nicht nur so, dass wir etwas nicht tun können, das Wachstum, und etwas tun können, bewässern, begießen. Wir können es auch aus der falschen Einstellung tun, aus den falschen Motiven. Es geht hier also um Einstellung und Motive. Und dieser Text hier in 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 9, gibt uns einen Einblick in das Dienerherz des Paulus. Wir können sehen, welche Einstellung er hatte. Und wir können das sozusagen auch zum Standard machen für alle christlichen Diener, für uns alle, für dich. Wenn du wissen willst, ob du deinen Dienst mit der richtigen Einstellung tust, dann kannst du hiervon lernen. Von Paulus. Paulus will nicht, dass die unreifen Korinther weiterhin die Werkzeuge anstatt die Werkmeister verehren. Er will nicht, dass sie den Lautsprecher anstatt den Musiker ehren oder den Pinsel anstatt den Meister oder das Geschöpf anstatt den Schöpfer. Weil sie das falsch verstanden haben, weist sie Paulus zurecht und muss deutlich machen, wir sind nichts als Diener, gebt Gott die Ehre. Und wie gesagt, das offenbart die Einstellung des Paulus. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und deshalb schauen wir uns heute an, 6 Aspekte, das sind sozusagen Blickwinkel, Gesichtspunkte. Weil es ist ja eine Einstellung, die Paulus hat. Wir können nicht sagen 6 Einstellungen, sondern es ist 6 Aspekte der Einstellung eines wirksamen Dieners. Wir müssen diese Einstellung, dieses Motiv, das Paulus hat, so ein bisschen auseinandergliedern, um einfach uns zu helfen, und dir zu helfen, vielleicht auch einen Selbsttest zu machen und zu gucken, okay, wie sieht's bei mir aus, in meinem Herzen, habe ich diese Einstellung? Lass uns das zusammen betrachten. Nummer eins, ein wirksamer Diener, erstens, sieht sich als solcher. Ja, das ist 5a. Einmal mehr, guckt auf den Text, Vers 5, hier heißt es, wer ist denn Paulus und wer Apollos, was sind sie anderes als Diener? Oder wie ich schon sagte, meine beste Wiedergabe der Textvariante hier ist, was ist denn Apollos, also setzt Apollos zuerst, und was ist Paulus? Das ist zum Beispiel die Wiedergabe der Menge-Übersetzung. Achtet euch auf das Was. Er sagt nicht wer, er sagt was. Und Paulus nennt Apollos zuerst. Ja, ist sehr demütig hier. Was ist ein Neutrum? Wer wäre männlich? Was konzentriert sich auf das Amt, auf die Funktion, nicht auf die Person? Das war ja gerade das Problem. Sie haben die Person des Paulus verehrt und sagt, nein, was sind wir schon? Wir haben nur eine Funktion. Wir sind nur Werkzeuge. Verehrt uns bitte nicht. Da heißt es hier, wie gesagt, was sind sie anderes als Diener? Und der griechische Text sagt einfach nur ein Wort. Diener. Er beantwortet die Frage mit einem Wort. Diener. Diakonoi. Ihr kennt dieses Wort von Diakon. Ja, das heißt nichts anderes als Diener. Diakonos bezeichnet einen Hilfskellner. Eine Hilfskraft. Ja, wir sind nur Hilfskräfte. Wir sind nur nicht mal ein Oberkellner, sondern Hilfskellner. An anderen Stellen nennt sich Paulus auch Sklave, Doulos, das ist hier nicht die Idee, weil der Knecht tut etwas Freiwilliges, das ist wie ein Mitarbeiter. Sklave hat sozusagen keine eigenen Rechte, aber hier betont er dieses Freiwillige, ich diene, ich arbeite, wie ein Angestellter sozusagen. Er sah sich selbst und Apollos als Werkzeuge. Und dann heißt es hier, als Werkzeuge, als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Das bezieht sich auf den Zeitpunkt ihrer Bekehrung. Als Paulus und dann natürlich auch Apollos später, dass immer mehr Leute hinzugefügt wurden. Ihr seid gläubig geworden und Gott hat uns benutzt dafür. Ja, das ist richtig. Ja, wir haben ja begossen und gepflanzt. Es ist nicht so, dass wir nichts getan hätten, aber uns steht nicht die Ehre zu. Wie ich schon gesagt habe, wenn wir einen Künstler ehren, dann machen wir eine Statue von ihm und nicht von seinem Pinsel. Und genauso ist es im christlichen Dienst. Es macht wenig Sinn, Menschen zu verehren, weil Gott benutzt uns als seine Werkzeuge, um Menschen zu retten. Der erste Aspekt der Einstellung eines wirksamen Dieners ist also, zunächst mal, dass er sich als ein solcher sieht. Wir müssen das überhaupt mal verstehen. Wir müssen unsere Rolle verstehen. Wir müssen verstehen, wer wir sind. Ich bin nur eine Hilfskraft. Ich bin nicht der Oberkellner. Ich bin nur ein Kellner, nicht der Chefkoch. Ich mache nicht das Essen, sondern ich serviere es nur. Das gilt einerseits für die Prediger. Was ich hier euch erzähle, das kommt aus dem Text. Gott hat diese Wahrheiten geoffenbart. Das sind nicht meine Ideen. Das ist nicht Pascal, Kapitel 5, Vers 17, das ist nicht, sondern es ist die Schrift, es ist Gottes Offenbarung und es ist meine Aufgabe, euch das zu sagen. Aber genauso ist es auch überall im christlichen Dienst. Ihr gebt die Botschaft weiter, die nicht von euch ist. Ihr evangelisiert draußen auf der Straße und gebt eine Botschaft weiter, die ihr nicht selber erfunden habt. Und genauso sind wir nur Hilfskräfte. Es ist nicht unser Design. Manchmal denken wir, wie wichtig wir sind. Wir müssen verstehen, dass, oder denken, ja, ohne uns würde nichts laufen hier. Lass uns nicht so denken. Lass uns auch nicht denken, wir müssen überall mitbestimmen und unsere Meinung dazu sagen. Das ist so typisch unserer Demokratie. Wir sind so groß geworden. Jeder von uns ist sich gewöhnt, dass er überall seine Meinung geben kann. Das ist manchmal nicht nötig. Oder den Glauben auf meine eigene Art zu leben, dieser Individualismus. Nein, wir sind Hilfskräfte. Wir tun, was uns gesagt wird. Von unserem Herrn. Ihr seid Diener, wir sind Diener. Wie gesagt, selbst wir als Pastoren, als Älteste, wir sind nur Diener. Es ist nicht unser Design. Wir geben weiter, was Gott uns aufgetragen hat. Heißt es, dass ich deshalb keine Autorität habe als Ältester? Nein, heißt es nicht. Aber das, was ich euch sage, ist eine Autorität, die ich von Gott bekommen habe. Hier, die kommt hier aus der Schrift. Und außerhalb der Schrift habe ich euch überhaupt nichts zu sagen. Ja, ich kann euch nicht sagen, welchen Kaffee ihr trinken sollt, obwohl ich das manchmal gerne tun würde bei gewissen Leuten, aber trotzdem, ich kann euch nicht sagen, welchen Kaffee ihr trinken sollt oder welche Kleider ihr anziehen sollt oder was auch immer. Weil das steht nicht in der Bibel, außer es ist unmoralisch, ja, eindeutig. Aber das ist was anderes. Aber trotzdem, die Autorität, die wir als Älteste haben, ist nur innerhalb der Schrift. Nur geistliche Dinge, die wir euch ganz klar zeigen. Hier, das sagt die Bibel, das sollst du tun. Aber dann ist es nicht meine Autorität, sondern die des Herrn. Und genauso redet Paulus. Er sagt, hey, ich habe euch nur all das gesagt, was Gott mir aufgetragen hat, euch zu sagen. Ich bin ein Diener. Die Person, um die es geht, ist Christus, nicht ich. Das ist also der erste wichtige Aspekt. Wir sehen uns als Diener. Wir sehen uns, wir erkennen uns selbst als Hilfskraft. Nummer zwei. Ein wirksamer Diener sieht sich nicht nur als solcher, sondern zweitens kennt auch seine Grenzen. Das geht so in die ähnliche Richtung, aber ist auch sehr wichtig zu verstehen. 5b, also wenn wir hier weiterlesen, im Vers 5, sagt Paulus, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Und dann Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ja, Paulus verstand, dass er einen Dienst hat, der ihm zugeteilt wurde. Es hat also bestimmte Grenzen hier. Wir haben uns das nicht ausgesucht, um eine Rolle als Apostel, sagt er, habe ich mir nicht ausgesucht. Und genauso Apollos, seine Rolle als jemand, der den Dienst dann weiterführt, hat er sich nicht ausgesucht, sondern Gott hat ihn diesem Dienst zugeteilt. Paulus' Aufgabe war es, den Samen des Evangeliums zu streuen, die Gemeinde zu gründen, zu pflanzen. Er ist ein typischer Starter als Apostel, er hat ja noch andere Gemeinden gegründet. Er hat diese Gabe bekommen von Gott, die Gabe des Apostelamtes. Und Apollos war anders. Apollos war wohl ein Lehrer. Er hatte die Aufgabe, diese Gemeinde weiterzuführen. Ganz andere Begabung. Man sollte den Dienst in Korinth weiterführen. Und deshalb hat jeder sozusagen seinen Posten gehabt und jeder kannte aber auch seine Grenzen, seinen Bereich, was ihm gegeben wurde von Gott. Und Gott selber gab das Wachstum. Es ist interessant, wenn ihr Vers 6 nochmal betrachtet hier, weil es heißt, ich habe gepflanzt und Apollos hat begossen, Gott hat aber das Gedeihen gegeben. Die beiden Verben hier, gepflanzt und begossen, stehen in einer Form, die eher so das Ganze als abgeschlossene Sache anschaut. Prinzip, Paulus hat an einem Punkt gepflanzt, weil da hat er die Gemeinde gegründet und Apollos hat da an einem anderen Punkt mal weitergemacht. Aber das Verb gedeihen gegeben, was eigentlich nur ein Verb ist, auxano, steht in einem Imperfekt. Das heißt, Gott hat beständig, während dieser Zeit, während diese Leute da am Wirken sind, hat Gott andauernd schon das Wachstum gegeben. Also Gott ist ständig am Wirken. Wir mögen manchmal nur punktuell am Wirken sein, mal hier, mal da. Jemand kommt und fängt an, der andere übernimmt den Posten und macht weiter von Generation zu Generation. Aber Gott gibt beständig das Wachstum, kontinuierlich. Und das ist hier ganz interessant zu sehen. Und wie die Diener verstanden, dass sie deshalb beschränkt sind. Ja, er versteht das, er bringt das mit den Verben zum Ausdruck. Gott ist derjenige, der immer wirkt. Er ist die Konstante. Er macht es dauernd. Und wir arbeiten punktuell. Wir sind hier für eine bestimmte Lebensspanne. Wir sind hier für einen bestimmten Auftrag. Aber wir haben unsere Beschränkungen. Wir haben unsere Dienste, die Gott uns zugeteilt hat. Ihre Zeit ist beschränkt. Und sie bewirken letztlich kein Wachstum. Ihre Kraft ist auch eingeschränkt. Das kommt auch deutlich zum Vorschein. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott gab das Gedeihen. Also selbst in meiner Kraft bin ich irgendwo eingeschränkt. Ich kann nur das tun, was Gott mir gegeben hat und der Rest tut er. Es ist eine bestimmte Limitierung, eine bestimmte Ersetzbarkeit, die wir hier sehen. Dieses Bewusstsein, dass Paulus wusste, ich bin nicht unersetzlich. Und das ist auch das Bild, deshalb passt dieses Bild des Bauern so gut. Der Bauer geht aufs Feld und er kann pflügen, er kann säen, er kann wässern, all diese Dinge tun. Aber dann irgendwann mal hört es auf. Hört die Arbeit des Menschen auf und er kann nichts mehr tun. Er hat keinen Einfluss auf das Klima, wie viel Sonne das kommen wird und wie sonst alles der Boden beschaffen ist und überhaupt das Wachstum der Pflanze selber, dieser Mechanismus, dass das Ding überhaupt wachsen kann, hat Gott da reinprogrammiert. Darauf hat er keinen Einfluss. Der Bauer kennt also auch seine Grenzen. Irgendwo ist er ausgeliefert. Wenn es einen riesen Hagel gibt, dann ist es vorbei. Bin ich begrenzt. Er hat nur bestimmte Möglichkeiten. Ein wirksamer Diener kennt also seine Grenzen. Er ist sich dessen bewusst. Die Frage ist, kennst du sie auch? Bist du dir das auch bewusst? Überlege dir, wofür wurdest du begabt? Was ist dein Dienst? Und warum ich das sage, warum das so wichtig ist, versuche dich nicht zu vergleichen mit anderen. Oh ja, der macht das viel besser als ich. Ja, vielleicht musst du das gar nicht tun. Vielleicht hat Gott diese Person begabt, um das zu tun, aber nicht dich. weil er für dich eine andere Ecke auf dem Feld ausgesucht hat. Und deshalb beneide nicht andere, sondern bist dir bei deiner Begrenzung bewusst und diene da, wo Gott dich hingestellt hat, wo Gott dir Möglichkeiten gegeben hat. Oft sind wir blind für die Möglichkeiten, die direkt vor unserer Nase sind und jammern und denken, ah, ich möchte lieber diesen Dienst haben, oh, könnte ich doch nur so gut Musik machen wie Helmut, dann würde ich auch, was weiß ich, ja? Und das ist die große Gefahr. Wir müssen unsere Begrenzungen kennen, wir müssen verstehen, okay, Gott hat diese Begrenzungen in dein Leben gegeben. Er hat es gemacht, er hat gesagt, ich stelle dich jetzt hier hin und nicht dahin. Das ist mein Design. Ich wollte dich da. Ich wollte dich mit diesem Ehemann zusammen. Ich wollte dich, damit du Zeugnis sein kannst. Das ist mein Design, sagt Gott. Hör auf, darüber zu klagen. Sei bereit, deinen Dienst zu tun, was immer das ist. Jeder von uns muss sich als ein kleines Puzzleteil im Plan Gottes sehen. Und Gott ist die einzige Konstante. Wir wollen unsere Grenzen kennen, unsere Limitierung durch Raum und Zeit, durch Gottes Vorsehung. Lass uns einander nicht beneiden und ihn kontinuierlich darum betten, dass er das Wachstum schenkt. Und manchen Samen, den wir hier pflanzen, mag vielleicht sogar in Jahren aufgehen. Es kann sein, dass diese Gemeinde wieder zusammenbricht und dann in ein paar Jahren wieder irgendeine neue Gemeinde entsteht. Was weiß ich? Wir wissen nicht, wir legen jetzt vielleicht eine Grundlage für kommende Generationen. Wir wissen es nicht, was Gott für Pläne hat für die Zukunft. Wir haben manchmal so einen kleinen Blick, nur für unseren eigenen Winkel. Aber wir müssen auch ein bisschen groß denken. Gott baut seine Gemeinde weltweit. Wir sind nicht die Einzigen. Und so lasst uns unseren Dienst treu tun und die Ecke, die Gott uns gegeben hat, auf dem Feld treu bearbeiten. Also ein wirksamer Diener sieht sich als solcher erstens, zweitens, er erkennt seine Begrenzung und drittens, ein wirksamer Diener sucht deshalb auch keine eigene Ehre. Das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung und logische Konsequenz davon. Vers 7 sagt Paulus dann ganz deutlich, so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. So hier ist eigentlich deshalb, darum, ich habe gesagt, das ist eine Schlussfolgerung oder eine Konsequenz dessen, weil ich weiß, ich bin nur ein Diener, weil ich weiß, ich bin begrenzt in meiner Zeit und in meiner Aufgabe, die Gott mir gegeben hat. Deshalb suche ich auch nicht meine eigene Ehre, weil ich bin nur Teil eines großen ganzen Planes, den Gott hat mit der Welt. Und das war das Problem in Korinth, ein Problem mit Perspektive. Das ist manchmal auch unser Problem, oder nicht? Mit Perspektive. Deshalb sagt er, ist weder wörtlich der Pflanzende noch der Begießende etwas, sagt die Mengeübersetzung. Das sind Partizipien hier. Er konzentriert sich nur noch auf die Tätigkeit. Er sagt nicht mehr den Namen, weil darum geht's gar nicht. Paulus beschränkt sich hier darauf zu sagen, diese beiden Funktionen, um die geht es nicht, die kriegen keine Ehre, das sind Ämter, das sind Aufgaben. Aber der Einzige, der hier etwas gilt, ist der wörtlich wachsen lassende Gott, so wird er beschrieben. Gott, der das Gedeihen gibt. Die Arbeiter im Feld sind nur dazu da, Wachstum vorzubereiten. Das ist auch unsere Aufgabe. Sie sind niemals die Quelle des Wachstums. Also das macht Paulus hier deutlich. Es geht weder um seine Ehre, noch um die des Apollos. Also Paulus verteidigt hier nicht die Ehre des Apollos oder sonst irgendwas, sondern die Ehre Gottes. Ein wirksamen Diener könnt ihr immer daran erkennen, dass er auf Gott verweist, dass er auf Gottes Ehre weist. Wir finden Beispiele davon auch in der Schrift, zum Beispiel Johannes der Täufer ist ein gutes Beispiel. Er sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ja, er muss an Bedeutung zunehmen, ich muss an Bedeutung abnehmen. Er war sich bewusst, und ihr seht bei Johannes ein wunderbares Beispiel. Er sah sich als Diener. Er wusste um seine Begrenzung, um seinen Dienst. Er wusste ganz genau, okay, ich habe hier eine bestimmte Aufgabe, aber ich bin nicht der Messias, sondern ich weise jetzt auf den Messias hin. Ich suche nicht meine Ehre, sondern ich suche seine Ehre. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Suchst du deine eigene Ehre? Bist du hier, tust du deinen Dienst, um von den Menschen gesehen zu werden, um angesehen zu sein in der Gemeinde? Bist du auch bereit, Dienste zu tun, wo dich keiner sieht, in Anführungsstrichen, im Hintergrund? Oder willst du nur die sogenannten spektakulären Dienste tun? Bist du nur hier zu dienen? Das heißt, sieht man dich sonst nicht wirklich in der Gemeinde? Du kommst nur, wenn du irgendwas machen kannst, wo dich Leute sehen. Überprüfe dein Herz, überprüfe dich. Guck in dein Herz und frage dich, welche Einstellung habe ich zum Dienst? Warum tue ich, was ich tue? Tue ich das, damit die Leute mich sehen oder damit Gott mich sieht? Das sollte unser Ziel sein, Gott zu gefallen. Also einmal mehr. Wie könnt ihr euch prüfen, ob ihr die richtige Einstellung habt? Erstens mal, ein wirksamer Diener sieht sich als solcher, er kennt seine Grenzen, er sucht nicht seine eigene Ehre. Und viertens, ein wirksamer Diener kennt keinen Konkurrenzkampf. Weil er eben seine eigene Ehre, und ihr seht, das sind alles Konsequenzen, weil er seine eigene Ehre nicht sucht, weil er weiß, wer er ist, weil er seine Begrenzung kennt, gibt es auch keinen Konkurrenzkampf. Habe ich vorhin gesagt, wir wollen uns nicht vergleichen. Vers 8, die erste Hälfte. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Interessant. Eins. Eins ist ein Neuntrum hier. Eine Sache. Ja, die beiden sind eine Sache, sagt Paulus. Eine Arbeit, ein Ziel, ein Zweck, eine Idee. Es ist nicht, dass wir verschiedene, jeder verfolgt seine eigenen Ziele, sondern eine Sache, wir sind eins. Wir spielen auf demselben Team. Das ist die Idee hier. Für dieselbe Mannschaft, für dieselbe Armee sind wir tätig. Für dieselbe Sache, wir sind eins. Obwohl der Pflanzende und der Begießende nämlich verschiedene Funktionen haben, der eine pflanzt und der andere begießt, sind sie eins. Es ist kein Wettbewerb zwischen ihnen. Es ist kein Vergleich zwischen ihnen. Und deshalb sollt ihr Korinther das auch nicht tun. Ihr sollt nicht der eine sich zu Paulus und der andere zu Apollos zählen, weil es gibt, wir sind uns eins. Wir spielen im selben Team. Das macht keinen Sinn, was ihr da macht. Das ist wie im Fußball, ja? Im Fußball gibt es Torhüter, es gibt Verteidiger, es gibt Stürmer und keiner von ihnen ist wichtiger als der andere. Stellt euch vor, es steht keiner im Tor. Oder es greift keiner an oder es verteidigt keiner. Und auf keinen kann man verzichten. Sie spielen alle in demselben Team. Und jetzt stellt euch mal vor, es gibt dann unter den Fans, die für eine Mannschaft sind, gäbe es dann eine Torwartpartei und eine Stürmerpartei. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Die spielen ja alle zusammen im Team. Die gehören zusammen. Aber genauso verhaltet ihr euch, liebe Korinther, und genauso verhalten wir uns manchmal, wenn wir Menschen bevorzugen, wenn wir einige Menschen über andere stellen. Das kann im Lehrbereich sein, so wie das hier geschieht, dass man den einen Redner favorisiert. Das kann aber auch im Privatleben geschehen. Ah, ich hänge nur mit den Leuten ab, mit denen, die ich cool finde. Das ist Menschen bevorzugen. Das ist genau diese Parteilichkeit. Ich gehöre zu dem. Ich möchte gern zu dem gehören, zu der Klasse von Leuten. Die sind mir zu niedrig. Ja? Nee, nicht so. Falsches Denken. Und Paulus muss das korrigieren. Und so ist es auch im christlichen Dienst. Wir arbeiten alle in demselben Team. Ohne den Sämann gäbe es nichts zu bewässern. Der, der bewässert, würde für nichts wässern, wenn nichts gesät wurde. So muss ich sagen. Und so ist es innerhalb der lokalen Gemeinde und so ist es auch sogar gemeindeübergreifend. Lokal, hier bei uns, unsere Gemeinde, wir haben keinen Konkurrenzkampf. Es geht nicht darum, wer besser ist. Es geht nicht darum, wer wichtiger ist. Die Prediger predigen nicht um die Wette. Die Musiker spielen nicht um die Wette. Das Küchenteam kocht oder arbeitet nicht um die Wette. Es wird nicht in die verglichen. Oh, mein Kuchen ist selber gebacken, deiner ist nur von Aldi. Haha. Nicht so, ja. Du bist nicht besser, nur weil du selber einen Kuchen backst, darfst du gerne machen, kein Problem. Aber fühle dich nicht besser wegen irgendwelchen, was es immer ist. Und sehr aufpassen. Wir spielen nicht um die Wette, wir predigen nicht um die Wette, wir dienen nicht um die Wette. Das ist kein Wettbewerb, das ist kein Kampf. Es wird beurteilt werden, aber nur von einem. Und das werden wir nächstes Mal sehen, vom Herrn. Er wird euch beurteilen. Aber er wird andere Kriterien ansetzen, als wir uns vielleicht denken. Er wird andere Kriterien ansetzen. Die werden wir uns noch anschauen. Aber nicht nur lokal, jetzt innerhalb der Gemeinde, sondern auch universal. Das ist genauso wichtig, das universal zu verstehen. Das heißt, alle Gemeinden, ja, wir sind nicht mit anderen Gemeinden im Wettkampf, okay? Hey, du musst zu uns in die Gemeinde kommen, weil wir sind viel biblischer als alle anderen, ja? Nein! Wir sind in demselben Team wie die EZG Wartenberg, die sich hier am Nachmittag trifft und die EZG in Hellersdorf und alle anderen Gemeinden, die wirklich an der Bibel festhalten. Ich weiß, da gibt's schon Unterschiede, keine Angst. Bin ich liberal geworden. Aber trotzdem, wir haben keinen Wettkampf miteinander. Wir bekämpfen, oh ja, die da drüben, die haben mehr Leute als wir. Dann werden wir, nein! Es ist kein Wettkampf. Und niemand wird hier bei uns festgehalten. Ja, wenn du bei uns Mitglied, ja, hier unterschreibe mal den 10-Jahres-Vertrag. Nein, nicht so. Das machen wir nicht. Ja, ihr könnt, jeder, der hier ist, ist freiwillig hier. Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Wir halten kein Fest. Wir sind keine Sekte. Das ist ganz wichtig. Und wir sind nicht im Wettkampf mit anderen. Im Gegenteil, wenn du hier bist und nicht hier sein möchtest und es dir hier nicht gefällt, dann bitte, da ist die Tür. Geh. Es ist besser, dass du gehst, dass du mit halbem Herzen hier dienst. Das bringt nichts. Und Gott wird es auch nicht gefallen. Also wir sind nicht im Wettkampf untereinander, wir sind nicht im Wettkampf mit anderen Gemeinden. Und deshalb gibt es keinen Vergleich, sondern wir werden nur von einem beurteilt. Das ist der Punkt, den Paulus dann auch macht. Gott wird uns beurteilen. Gott wird dich beurteilen. Also ein wirksamer Diener sieht sich als solcher erstens, zweitens, er kennt seine Grenzen, drittens, sucht keine eigene Ehre, viertens, kennt keinen Konkurrenzkampf. Und fünftens, ein wirksamer Diener schaut auf den Lohn. Vers 8, die zweite Hälfte. Sie sind nicht nur eins, sondern es heißt hier, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen. Es ist nicht so, dass wir nichts kriegen in dem Sinne. Entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und ich habe vorhin schon das übersetzt mit Mühe. Das ist das Wort Kopos, das ist Mühe, das ist mühevolle Arbeit. Das Wort Lohn hier, Misdos, bedeutet Gehalt, Entlöhnung oder Belohnung. Wie eben die Belohnung eines Arbeiters, der für einen Chef arbeitet. Nun, was wird dieser Lohn sein? Es ist sicherlich das ewige Leben, der ewige Lohn, dass wir den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Unsere selige Hoffnung. Und es wird wohl auch Abstufungen geben. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, die das vermuten lassen. Zum Beispiel die Gleichnisse über die verschiedenen Städte in Lukas 19. Dass wir vielleicht auf der neuen Erde der eine über fünf, der andere über sieben Städte regiert. Wir wissen es nicht ganz genau. Es ist nicht gesichert. Aber auf jeden Fall wird es irgendwie eine Belohnung geben. Was immer das sein wird. Und Paulus macht deutlich, dass sie beide nur Arbeiter sind und sie arbeiten für Gott. Und von ihm erwarten sie den Lohn, nicht von den Korinthern. Ich erwarte nicht von euch oder von sonst jemandem Ansehen für meine Arbeit, sondern diese Arbeit, die soll Gott gefallen. Sonst niemandem. Wenn das sonst niemandem gefällt, ist egal, spielt keine Rolle, aber Gott muss sie gefallen. Und das ist Paulus' Punkt hier. Sie sind nur Arbeiter. Und ihre Anstrengungen sind für Gott. Keine Verehrung, kein Podest, das kommt später. Hier sehen wir wieder das Prinzip. Gott schenkt das Wachstum, ja. Gott baut die Gemeinde, ja. Aber das bedeutet nicht, dass wir nichts zu tun haben. Es ist mühselige Knochenarbeit. Wie gesagt, das Wort hier übersetzt mit Arbeit ist Kopos. Das ist mühselige Knochenarbeit. Wichtig ist hier zu verstehen, dass ein wirksamer Diener auf den ewigen Lohn schaut, nicht auf den temporären. Nicht, was kriege ich jetzt dabei raus? Was springt jetzt für mich raus? Wir haben diese Verehrung gar nicht nötig, sagt Paulus. Wir sind Arbeiter Gottes und werden von ihm belohnt. Und zwar für die Anstrengung, für die Mühe, nicht für die Resultate. Das ist interessant. Nicht für die Resultate, sondern für die Mühe. Für die, seht ihr das? Jeder wird seinen Lohn empfangen, entsprechend der Anzahl Leute, die in seiner Gemeinde waren. Steht hier nicht. Anzahl der Leute, die sich bekehrt haben, steht hier auch nicht. Steht seine eigenen Mühe. Seine eigenen Mühe. Es mag jemand ein Missionar sein, für 40 Jahre an einem Ort wirken und sich wirklich mühen und abmühen und er sieht kaum Frucht. Und ein anderer tut die Arbeit halbherzig und es bekehren sich Leute. Und wir haben sogar biblische Beispiele. Wir haben es uns sogar eins angeguckt. Wir haben Jeremia, sehen wir. Jeremia predigt sein Leben lang. Sein Leben lang. Er leidet und er wird verhasst und er wird verachtet und es bekehrt sich kaum jemand. In den Augen der heutigen Gemeindewachstumsexperten wäre Jeremia der größte Versager. Oh, haben sich keine bekehrt, also falsche Strategie, hätte wahrscheinlich mehr auf die Trends achten sollen. Ja gut, wenn Jeremia auf die Trends geachtet hätte, dann könnt ihr euch mal die Trends anschauen, die damals Mode waren. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir Jona. Jona, der halbherzige, widerspenstige, sture Prophet, der nach Ninive geht und sagt, in 40 Tagen, boom, 600.000 Menschen glauben. Ich frage, hä? Es ist aber trotzdem so, dass Jeremia höchstwahrscheinlich, ja, der besser davon kommt als Jona. Obwohl sich unter Jona viel mehr Menschen bekehrt haben, könnte man sagen. Der wirksame Diener schaut auf den Lohn, aber nicht auf den temporären, sondern auf den ewigen Lohn. Nicht auf den irdischen. Ihm, einem wirksamen Diener, ist diese Welt hier schlichtweg nicht mehr wichtig. Paulus sagt in Philipper 3,14, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Der wirksame Diener ist nicht besorgt um sein Wohl hier, um seinen Komfort, um seine Zukunft hier auf Erden. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig sein sollen, das sage ich damit nicht, aber wir sind oft so sehr aufs Irdische konzentriert. Er schaut auf das, was danach kommt. Der ewige Lohn, die himmlische Berufung. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir wissen nicht, wie viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit. Ich meine, die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen ist 75 Jahre, vielleicht ist es jetzt mittlerweile 80, wenn in der Medizin. Ich habe mir auch schon hingesehen, gesagt, ich bin jetzt dann bald 40, ich habe noch 30, vielleicht 40 Jahre. Das ist nicht viel. Was will ich damit tun? Will ich diese Jahre verschwenden mit Jammern und Klagen, dass ich ja eben vielleicht kein Haus habe? Oder was willst du damit tun? Klagen, dass du keinen Ehepartner hast? Oh, ich habe keine Kinder oder keines Gehalt oder was immer. Oder willst du dieses Leben jetzt einsetzen für den Herrn? Es ist völlig egal, was du hast. Du hast Christus, du hast alle Reichtümer der Welt, du hast alle Weisheit der Welt. Das hat Paulus schon deutlich gemacht. Wir brauchen all diese anderen Dinge gar nicht. Schaue auf den Lohn, das ist der Punkt. Der wirksame Diener schaut auf diesen ewigen Lohn. Er hat seinen Blick darauf gerichtet. Deshalb tut er diese Arbeit. Sei nicht lau oder faul oder nachlässig, sondern jage diesem Ziel nach. Das ist ein starker Ausdruck hier, den Paulus verwendet in Philippa. Jage nach dem Ziel. Das ist wie so ein Athlet, der auf ein Ziel zurast und wirklich alle Kraft gibt. Wie gesagt, Anstrengung. Es ist nicht so, dass wir nichts zu tun haben, einfach umsetzen können. So ist es nicht. So ist es nicht in meinem Heiligungsleben, so ist es nicht in der Gemeindearbeit. Es ist immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Auf den Knien, beim Beten, überall ist es Disziplin und Arbeit. Sei ein feuriger Arbeiter, wie Paulus, ein eifriger Diener, jemand, der sich für die Sache Gottes, für seine Gemeinde aufbrauchen lässt. Merkt ihr Folgendes und sagt ihr das täglich. Ich will kein langes Leben, sondern ein gesegnetes Leben. Ich will kein bequemes Leben, sondern ein wirksames Leben. Ich will kein glückliches Leben, sondern ein geistliches Leben. Ich will kein sicheres Leben, sondern ein verändertes Leben. Und dieses Leben ist Christus. Das Leben ist Christus. Deshalb sagt Paulus von ganzem Herzen, was Christus ist mein Leben und was ist mein Gewinn? Sterben. Sterben. Es gibt nichts mehr hier auf dieser Welt für mich, was mir irgendwas sagt. Es bringt alles nichts. Das Einzige, was es mir bringt, ist, Christus meinem Herrn zu dienen. Das ist die Merkmal eines wirksamen Dieners. Er schaut auf diesen Lohn, er schaut auf diese Ewigkeit, er hat diese Perspektive. Also ein wirksamer Diener, erstens sieht sich als solcher, er kennt seine Grenzen, er sucht keine eigene Ehre, führt keinen Konkurrenzkampf. Er schaut auf diesen ewigen Lohn und schließlich sechstens, der wirksame Diener arbeitet Gott zentriert. Und das ist, geht alles dann in eines hinein. Er schaut auf den ewigen Lohn. Er ist nicht im Wettkampf mit anderen. Er ist nicht auf seine eigene Ehre bedacht. Er ist Gott zentriert. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Einmal mehr, Paulus betont seinen Hauptpunkt. Er und Apollos sind nicht die Hauptdarsteller hier in diesem Film, sondern Gott ist der Hauptdarsteller. Wir sind nur Mitarbeiter, wir sind nur Hilfskräfte. Und die Gemeinde, die Korinther, sind das Feld in diesem Fall hier jetzt. Sie sind natürlich auch Mitarbeiter, hoffentlich, wenn sie wachsen. Und der Bau hier, es ist wirklich das Gebäude, das Haus, die Konstruktion Gottes. Paulus wechselt jetzt das Bildwort vom Feldarbeiter zum Bau. Damit kann ich schon ein bisschen mehr anfangen, weil ich bin Bauzeichner, gelehrter Bauzeichner, und das ist ein bisschen mehr mein Bereich. Also er beginnt jetzt die Gemeinde mit einem Haus zu vergleichen. Wir werden das noch sehen. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich dann damit, wie wir bauen, mit welchen Materialien wir bauen. Aber hier geht es jetzt erstmal um diesen Punkt, dass er sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Was hier ganz deutlich wird, ist, alles ist Gottes. Alles ist seins, nicht meins. Und das ist eine Arbeit, die im Prozess ist. Ein Feld wird ständig bearbeitet. Ein Bau wird gebaut. Es ist ein Prozess. Es ist eigentlich eine Baustelle, wenn man so will. Und sie mussten das verstehen. Sie waren noch kein fertiges Gebäude. Sie sind Gottes Bau. Sie waren im Prozess, gebaut zu werden als Gemeinde. Und die Betonung liegt, wie gesagt, hier auf Gott. Es ist noch nicht fertig, aber Gott baut es. Er ist die entscheidende Kraft hinter dem Ganzen. Er ist sozusagen der rechtmäßige Besitzer. Es ist sein Feld, sein Gebäude. Es sind seine Mitarbeiter. Und die Menge Bibel macht das ganz deutlich hier, wie das betont wird im griechischen Text. Heißt es, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also Gottes steht eigentlich immer ganz am Anfang. Eigentlich müsste man sogar hier sagen, Gottes denn Mitarbeiter sind wir. Und das geht im Deutschen leider nicht, weil das ist eine postpositive Konjunktion, aber das interessiert euch sicherlich gar nicht. Der Punkt ist einfach das Wort Gott sitzt immer am Anfang des Satzes. Gottes steht immer am Anfang, wird betont. Es ist Gottes Sache, Gottes Baustelle, seine Idee, seine Ehre, sein Wirken, seine Kraft, seine Rettung, sein Werk, sein Wille, sein Gesetz, das wir einhalten. Alles seins. Gott zentriert, nicht Mensch zentriert. Und Paulus denkt Gott zentriert und der wirksame Diener denkt auch Gott zentriert. Deshalb ist es falsch, die Mitarbeiter zu verehren, so wie das die Korinther taten, Parteien zu bilden, zu streiten. Weil diese Mitarbeiter nur Diener sind. Und sie sind nicht so wichtig. Und genau so ist es für uns auch heute. Deshalb sind unsere Gottesdienste nicht auf Menschen ausgerichtet, sondern wie das Wort schon sagt, es ist ein Dienst an Gott. Eigentlich sagt es ja das Wort schon. Deshalb legen wir Gottes Wort aus, nicht irgendein anderes. Deshalb suchen wir Gottes Ehre in der Gemeinde, nicht jemand anderes. Deshalb ist es unser Ziel, Gott zu gefallen, ihm zu gehorchen, seinen Willen zu tun. Wir betonen den Gehorsam. Warum? Es ist seine Sache. Es sind seine Gesetze hier, die gelten. Nicht meine, sondern seine. Wir legen die Bibel aus. Wir nennen uns Bibelgemeinde, weil wir uns die Bibel auf die Fahne geschrieben haben. Warum? Es ist Gottes Wort. Es ist seine Offenbarung an uns. Es ist das, was wir tun sollen. Sein Auftrag für uns, für seine Baustelle, die wir sind. Wir sind Diener, wir sind nur Mitarbeiter, wir sind nur Gottes Feld und Gottes Bau. Eine Arbeit, im Prozess. Und das, meine Lieben, das ist der christliche Dienst. Es ist eine Baustelle, es ist Arbeit, es ist sogar harte Arbeit, es ist Knochenarbeit. Wenn wir es wirklich konsequent tun, ist es sehr viel Arbeit. Wir tun etwas, wir sitzen nicht rum. Obwohl Gott wirkt, er kriegt die Ehre dafür. Es ist nicht so, dass ich dann sagen kann, ich habe das gemacht oder jenes gemacht. Er wirkt kontinuierlich im Hintergrund sozusagen, wirkt all diese Dinge für uns, während wir am Arbeiten sind. Aber die Arbeiter kommen und gehen, wir sind ersetzbar, wir sind nicht unersetzlich. Aber Gott bleibt, er baut, er wirkt. Unabhängig von uns, aber nicht ohne uns. Das ist interessant, oder? Unabhängig von uns, aber nicht ohne uns. Denn wir sind seine Diener. Und deshalb lasst uns das bewusst sein. Lasst uns bewusst sein, wer wir sind, erstens. Lasst uns unsere Grenzen kennen. Lasst uns verstehen, was Gott dir und mir gegeben hat für einen Dienst. Lasst uns deshalb auch nicht unsere eigene Ehre suchen und versuchen, dass Menschen uns applaudieren. Oder in einem Wettbewerb stehen plötzlich. Wir uns mit anderen vergleichen und besser sein wollen als der oder im gleichen Dienst oder mit anderen Gemeinden uns vergleichen und sagen, die sind unbiblisch und die machen das verkehrt. Und darum geht's überhaupt nicht. Wir sind nicht im Wettbewerb. Wir haben einen Herrn und dem sind wir verantwortlich und dem werden wir Rechenschaft geben. Und wir schauen auf den ewigen Lohn, den er uns geben wird. Und deshalb sind wir, denken wir, Gott zentriert in unserem Dienst. Ihm gehört alles. Er wirkt alles, es ist Gottes Sache, es ist Gottes Baustelle, es ist Gottes Gemeinde. Und ihm sei die Ehre für alles. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Einerseits unabhängig von uns, weil wir nicht die Quelle des Wirkens sind, aber doch nicht ohne uns, du benutzt uns. Wir dürfen deine Mitarbeiter sein in diesem Dienst und das ist ein Vorrecht. Wir beten, dass wir eine aktive Gemeinde sein können, dass jeder von uns dient, dass jeder von uns aktiv mitarbeitet. Wir wissen, es gibt viel zu tun, sei es zu evangelisieren oder Menschen aufzuerbauen, zu trösten, aufeinander zuzugehen, einander zu helfen, so wie dein Wort es uns sagt. Danke dürfen wir wissen, bist du kontinuierlich am Wirken. Wir tun das nicht alleine, wir tun es nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir dürfen darauf vertrauen, dass du wirkst. Hilf uns zu sehen, wie begrenzt wir sind. Hilf uns zu sehen, wie wenig Zeit wir noch haben. Du wirst bald kommen. Und dann ist die Zeit, wo keiner mehr wirken kann, keiner mehr evangelisieren kann, keiner mehr zurüsten muss, weil wir alle bei dir sind und vollkommen sein dürfen, geheiligt und ohne Sünde. Danke für dieses Vorrecht, für diese Hoffnung. Lass uns auf diesen Lohn schauen und lass uns alle Energie reinsetzen in den Dienst der Gemeinde, damit wir dir die Ehre geben in allem, was wir tun. Danke für diese Zeit jetzt und für dein Wort. Lass uns einmal mehr ermahnt und ermutigt und uns anspornt, dir nachzufolgen, das Konsequente zu tun. In Jesu Namen beten wir. Amen.